Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zur November-Ausgabe 2021 zur Sendung Smürek trifft auf Radio Potsdam. Wir haben, wie gesagt, November. Es ist dunkel, regnerisch und nun haben wir auch schon fast wieder Ausnahmezustand. Es ist nicht für jeden eine Lieblingszeit. Andere wiederum mögen die Jahreszeit eigentlich ganz gern für die Couch, als die Zeit der Kerzen und der heißen Tees. Also dem einen kann die Zeit nicht schnell genug vergehen. Hoffentlich ist bald Frühjahr oder wenigstens Weihnachten. Dem anderen kann die Zeit sich ruhig Zeit lassen, weil es drin gerade so gemütlich ist. Darüber reden wir heute, aber auch, wie wir die Zeit messen. Und ich habe einen Gast, der sich leidenschaftlich für Zeitmesser interessiert, nach Frank Kleber aus Werder, der nunmehr zweite Uhrenproduzent in meiner Sendung. Ein Mann, der in den letzten Monaten viel aus dem Homeoffice in Potsdam gearbeitet hat und das wiederum suggeriert, er hat ein Home in Potsdam. Und auch deshalb ist er heute in meiner Sendung. Er ist Vorstandschef der einzigen Berliner Uhrenmanufaktur, mit über 150 Jahren Tradition. Es geht um Askania-Uhren und es geht um ihn. Herzlich willkommen, Leonhard Müller.
Herzlich willkommen, Herr Smürek.
Danke. Man wird gleich hören oder hat es vielleicht schon. Sie sind ursprünglich nicht ganz aus Potsdam. Der Dialekt wird Sie verraten. Das ist gut am Radio. Wo sind Sie geboren und wo sind Sie aufgewachsen?
Mein Geburtsort, der ist eigentlich nicht so, maßgeblich, weil ich bin in Ludwigsburg geboren, bin aber dort im Alter von 10 Tagen nach Pforzheim.
Das ist sehr jung.
Ja, Pforzheim ist die Goldstadt, Schmuck- und Uhrenstadt. Interessanterweise wurden in Pforzheim mehr Uhrwerke produziert als in der kompletten Schweiz. Und deshalb bin ich auch manchmal ein bisschen verärgert, wenn man immer so tut, wie wenn die Schweizer Uhren die Erfindung der Schweizer wären. Das ist völliger Quatsch. Die Uhren wurden bevorzugt gebaut in Gegenden, in denen der Winter sehr hart war, wo die Menschen eigentlich vom Sommer und vom Frühjahr leben. Siehe Erzgebirge, Schweizer Jura. Das Schweizer Jura geht ja bis nach Frankreich, Besançon. Also überall dort, wo man im Winter zu Hause saß und hat irgendwelche Krippenfiguren geschnitzt oder irgendwelche Weihnachtskugeln gebaut, da hat man auch Uhren gebaut. Und Pforzheim ist die Pforte zum Schwarzwald, Porta Hercynia. Und deshalb haben dort auch sehr viel Uhrmacher gelebt.
Also in der gemütlichen Stube, in der Werkstatt, im kleinen Ort, so ein bisschen passt das ja auch so zu unserem Ambiente. Wir sind dort in der Moorlake hier in Berlin. Wannsee ist eigentlich wirklich sehr gemütlich, nicht nur eigentlich, es ist sehr gemütlich. Beschreiben Sie den Menschen in Potsdam mal Pforzheim, was kann man sich darunter vorstellen? Man hat es mal gehört, aber wie ist es da?
Pforzheim war eine Stadt, die man vielleicht mit Heidelberg oder mit Tübingen oder Freiburg vergleichen kann. Und dann kam die berühmte Nacht, wo die englische Luftwaffe Dresden zerstört hat, Pforzheim zerstört. Und Pforzheim hatte damals so circa 70.000 Einwohner und 36.000 Menschen sind bei den Bombenangriffen gestorben. Und das alles nur wegen der Uhrenindustrie. Man hat also vermutet, wer Uhren herstellt, der kann vielleicht auch Zeitzünder herstellen oder für die Raketen irgendwelche Entwicklungen machen. Und das war der Grund, dass Pforzheim zerstört wurde. Und heute ist Pforzheim landschaftlich gesehen eine sehr schön gelegene Stadt. Man sagt auch die Dreitälerstadt, weil 3 Flüsse durch Pforzheim gehen, die dann letztendlich im Neckar münden und vom Neckar aus dann in den Rhein münden. Und Pforzheim ist als, wenn man jetzt die Bauwerke sieht, deshalb liebe ich auch Potsdam so, im Vergleich zu Potsdam, eine leider hässliche Stadt. Sie ist in Windeseile wiederhergestellt worden, dass die Menschen dort wieder Wohnungen beziehen konnten. Und aufgrund dessen hat man auch großzügig über die Baupläne gesehen. Also da war kein Konzept dahinter, dass man sagt, es muss wieder alles so sein, wie es früher war. Also in Potsdam hat man das ja vorbildlich gemacht nach der Wiedervereinigung. Und das war halt in Pforzheim nicht möglich. Da hat man schnell wieder irgendwelche Häuser hochgezogen. Genauso sieht es aus. Es ist eine hässliche Stadt mit einer tollen Kreativität, was die Menschen anbelangt. Also die Goldschmiede, die Uhrmacher, die haben Tolles geleistet. Das sollte man gar nicht glauben, dass man in so einer Stadt so kreativ sein kann.
Reisen wir mal kurz in Ihre Kindheit. Wie sind Sie denn zur Uhrenwelt gekommen? Wie war der Weg?
Ja, wenn Sie in einer Stadt wohnen wie Dresden oder wenn Sie in Thüringen groß geworden sind, dann leben Sie ja mittel in der Porzellanindustrie und bekommen das mit, was da für tolle Service gebaut werden, Figuren und so weiter. Und genauso habe ich das natürlich mitbekommen, dass es viele namhafte Uhrenfabriken gab. Und zu meiner Konfirmation, ich bin evangelisch, habe ich von meinen zwei Großvätern jeweils eine goldene Taschenuhr geschenkt bekommen. Und da war ich so fasziniert, sogenannte Savonette-Uhren, die konnte man also die Deckel öffnen und in das Werk reinsehen, was du ja normalerweise nicht kannst, da konntest du mit dem Daumennagel quasi das Gehäuse öffnen. Und dann habe ich mir damals gesagt, Mensch, du musst irgendwas mit Uhren mal machen und möglichst in der Entwicklung und im Vertrieb tätig werden. Also Kreativität und eben Verkauf. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe dann meine Lehre gemacht bei Christian Dior. Und die haben ja Uhren, Schreibgeräte, Brillen, Schmuck. Die haben alles Mögliche gemacht. War ein ganz modernes Unternehmen damals. Und ich habe den Christian Dior auch persönlich kennengelernt. Der ist mit über 70 immer wieder in der Fabrik erschienen, in der ich tätig war.
Was war das für ein Mensch?
Wie will ich den vergleichen? Ich überlege gerade, mit wem kann man den vergleichen. Also, er hat eine sympathische, gütige Ausstrahlung gehabt. Also, er war ein geduldiger Mensch. Und er hat so ein bisschen Ähnlichkeit oder umgekehrt mit dem Simonicek, mit dem Wiener Schauspieler. Also eine imposante Persönlichkeit.
Schön. Wie fing das mit Ascania-Uhren an? Sie sind ja heute Vorstandschef von Ascania-Uhren. Ich nehme an, Sie haben die Berliner Manufaktur nicht vor 150 Jahren gegründet. Das würde ich Ihnen jetzt nicht abnehmen.
Nein, das habe ich nicht. Ich war viele, viele Jahre in der Schweiz tätig und habe dort die Entwicklung und den Vertrieb geleitet von einigen Firmen. Und eines Tages habe ich ein sogenanntes Militäruhrenbuch in die Hand bekommen. Und das hat der Konrad Knirim geschrieben, der den gleichen Namen hat wie der vom Berliner Zoo. Und der hat über Ascania geschrieben, dass die tolle Uhren hergestellt haben, also Pilotenuhren, Borduhren, Kompasse und so weiter. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann da in das Thema eingestiegen bin und habe dann das Glück gehabt, dass ein ehemaliger DDR-Bürger, der bei Carl Zeiss Jena gearbeitet hat, kurz vor der Wiedervereinigung die ganzen Monatszeitschriften, die Ascania für Kunden und für die Belegschaft gedruckt hat, sich ausgeliehen hat von der Betriebsbücherei, die hat scheinbar eigene Bücherei gehabt in Jena. Und dann kam die Wiedervereinigung, dann hat er das nicht mehr zurückgegeben. Und dann habe ich das ersteigert in einer Auktion in Heilbronn. Dem hat er es wahrscheinlich zum Verkauf gegeben. Und als ich das dann alles gelesen habe, habe ich mir gesagt, Mensch, jetzt muss ich mal gucken, was mit der Marke eigentlich los ist. Gibt es die noch? Und habe dann eben mitbekommen, dass die Marke in der Schublade von Siemens liegt. Und Siemens hat die Marke nicht benutzt. Es gab in Telto einen VEB Ascania. Und der wurde dann später von Siemens weiterbetrieben. Dort wurden aber keine Uhren hergestellt, sondern so verschiedene Regler, die hießen dann VEB Ascania Reglerwerke.
Und da ist der Name dann zu Siemens mitgegangen, als sie es gekauft haben sozusagen.
Genau. Und ich habe dann den Namen zusammen mit der optischen Fabrik Radenow gekauft und wir haben dann vereinbart, er benutzt den Namen Ascania für Mikroskope, für Ferngläser, für Messgeräte, also Messgeräte im Sinne von Prüfung von Materialien. Und wir benutzen den Namen für Uhren. Wir haben das dann zusätzlich noch geschützt für Accessoires, die wir eventuell mal anbieten wollen. Also wir haben zum Beispiel Schreibgeräte, die auch Ascania gefertigt hat. Also ich sage es jetzt mal vereinfacht, für die Luxusgüter ist der Name bei uns geschützt und für die optische Industrie bei der Firma in Radenow.
Wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich natürlich in meinem engsten Freundes- und Verwandtschaftskreis habe ich erzählt, dass ich die Marke Ascania entdeckt habe und eventuell diese Marke kaufen will. Die haben mich natürlich dann für verrückt erklärt, weil sie wussten ja, dass ich in der Schweiz eine gute Position habe. Und trotzdem wurden wir alle von diesem Buch und von der Geschichte so infiziert, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen jetzt mal sehen, ob wir weiterkommen. Und dann habe ich mit Berlin-Partner zusammen und mit der Agentur Zukunft, heißt die, glaube ich, in Potsdam haben wir dann verhandelt. Und die beiden waren damals noch sehr kooperativ. Da war ja immer noch die Hoffnung, dass Berlin und Brandenburg eventuell fusioniert. Und deshalb haben die zwei sich auch die Bälle zugespielt und die haben dann mich gefragt, ob ich nicht auf der ILA mal einen Test machen will. Mhm. Und dann habe ich auf der ILA 2004...
Also internationale Luftfahrtausstellung, für alle, die es nicht wissen.
Genau. Ja, genau. Da habe ich dann auf dem Gemeinschaftsstand von Berlin Partner und Agentur Zukunft habe ich dann zwei Vitrinen aufgestellt. Und wir haben 8 Uhren dort präsentiert, um einfach mal zu sehen, was passiert jetzt. Die Uhren haben wir im Schwarzwald hergestellt. Ja. Und das Echo war so überwältigend. Der Schröder war bei uns auf dem Stand, der ist gar nicht mehr gegangen. Der Schönbohm war bei uns auf dem Stand. Und ich fand es also so sensationell, wie viele Leute noch den Namen kannten. Also in Berlin ist Ascania ein Begriff, der Tagesspiegel ist am askanischen Platz. Und dann haben wir gesagt, Mensch, aufgrund dieses Zuspruchs, wir kaufen die Marke und dann müssen wir uns in Berlin niederlassen, weil ich kann ja nicht vom Schwarzwald aus eine typisch Berliner Marke anbieten. Und so bin ich dann nach Berlin gekommen und im Zuge dessen habe ich natürlich eine Wohnung gesucht. Ich habe in Lichterfelde gewohnt, in so einem Businesshotel, Hotel Clipper Garden hieß das, glaube ich. Und dann habe ich in Babelsberg Verhältnisse vorgefunden durch den Schlosspark und so weiter, die mich sehr an das Badische erinnert haben. Also Pforzheim ist ja in Baden am Fuße des Schwarzwalds. Sehr idyllisch mit Kleingärten und so weiter. Und genau das Gleiche ist in Babelsberg. Und es ist heute meine Heimat. Mein Sohn, der hat mich anfänglich als Verräter bezeichnet, weil ich mal bei einem Interview gesagt habe, meine Heimat ist Babelsberg. Und heute wohnt er selber in Fahrland und ist total begeistert und hat gesagt, er will nie mehr von hier weg.
Na, das ist doch ein wunderschönes schönes Beispiel, wie man schnell auch zu Hause sein kann und sich dann auch wohlfühlen kann. Eine Frage noch, bevor wir zur nächsten Musik oder zur ersten Musik kommen. Sie haben mittlerweile wahrscheinlich eine Menge produziert. Wissen Sie, wie viele Uhren die Manufaktur seitdem verlassen hat, seitdem Sie da sind ungefähr? Oder im Jahr, was produzieren Sie da?
Es ist jetzt natürlich...
Lass mal so eine Größenordnung.
Also ja, das ist jetzt eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt 15 Jahre alt, also Gründung 17 Jahre, aber seit 2006 produzieren wir in Berlin die Uhren. in Handarbeit mit Uhrmachern, die aus der Ecke hier stammen. Und ja, also bestimmt 20.000, 25.000 Uhren, würde ich sagen.
Beeindruckend. Wie viele Mitarbeiter arbeiten damit?
20. Also wobei, wir haben 6 Uhrmacher und haben dann 14 Mitarbeiter. Mein Sohn ist Produktionsleiter, der zählt ja quasi auch zur Produktion. Und verglichen mit den 20.000, die mal die Ascania AG vor dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt hat, ist es wenig. Aber sie sind immerhin, sind zwei Zahlen dabei, die Zahlen, die Null.
Stimmt, auf jeden Fall. Und Zahlen kann man auf der Uhr ja grundsätzlich ganz gut lesen oder ist gut, wenn sie drauf sind. Und was man auch auf einer Uhr lesen kann, ist zum Beispiel, wie lange die nächste Musikpause ist und die gestalten Sie. Das ist ja Tradition bei uns. Wir sagen, suchen sich Ihre Lieblingsmusik und die spielen wir dann auch. Und Sie haben mir eben im Vorgespräch gesagt, die erste Platte, die Sie gekauft haben, war von einem nicht Unbekannten, ne?
Ich habe mal während meiner Studienzeit auf praktisch so auf Aushilfsbasis in einer ehemaligen Fabrik gearbeitet, die Silber hergestellt hat. Und die habe damals Munitionskisten für die Bundeswehr gebaut, weil die Auftragslage nicht so gut war. Und mit dem Geld, welches ich dort verdient habe, habe ich mir eine Langspielplatte gekauft von Harry Belafonte. Und ich habe so einen ganz preiswerten Plattenspieler gehabt, wo man die Platte in so einen Schlitz gesteckt hat. Und als ich dann morgens wieder zu meiner Aushilfstätigkeit gegangen bin, habe ich die Platte auf dem Plattenspieler liegen lassen. Und als ich heimkam, war die wellig, weil die Sonne reingeschienen hat. Und dann war praktisch mein erster Verdienst war weg.
Waren dann nur noch Titel über das Meer und die Wellen drauf. Also ich kenne das auch noch. Ich hatte auch mal eine Platte im Auto liegen lassen und danach war die ordentlich gewählt. Ich kann mich erinnern. Wir hören was da draußen. Ne? Was wollen wir hören? Haben Sie einen bestimmten Titel, den Sie mögen?
Nein, ich habe damals Harry Belafonte Langspielplatte gekauft, aber der hat ja La Paloma und also so.
Oder Wonderful World ist ja auch.
Musik,
ja,
würde ich sagen.
Na, dann hören wir mal.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir, bei Smürek trifft, ein Uhrenmann, ein leidenschaftlicher Mann, der sich mit dem Thema Uhren schon lange auseinandersetzt, der Vorstandschef der Ascania AG Berlin. Herzlich willkommen zurück, Leonhard Müller. Wenn ich Sie jetzt nach der genauen Zeit frage, schauen Sie da auf Ihre Uhr oder haben Sie so eine Art Smartphone und gucken da eher drauf, ehrlich?
Also wenn die Frage ernst gemeint ist, dann will ich sie auch beantworten. Ich gucke selbstverständlich auf die Uhr. Also das ist etwa so, wie wenn ich ohne Unterhose aus dem Haus gehe. Also die Uhr gehört ans Handgelenk.
Ich frage ja nur, weil das hat sich ja so ein bisschen verschoben. Ne? Also die Uhr an sich ist immer noch da und sie ist heute wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht, korrigieren Sie mich, eher ein Schmuckstück. Weil viele Leute haben ja jetzt hier so ein Gerät und gucken da ja immer drauf. Da steht ja andauernd die Zeit drauf. Ne? Ärgert Sie das auch ein bisschen?
Es ärgert mich überhaupt nicht. Ich im Gegenteil. Für mich ist das Mobile sozusagen das Prüfgerät, ob meine Uhr auch genau geht. Weil bekanntermaßen ist ja die Uhrzeit, die mobile angezeigt wird, das ist ja von einer Atomuhr quasi abgeleitet. Und ich freue mich jedes Mal, wenn meine Uhrzeit mit der vom Handy übereinstimmt. Und es ist so, dass viele Kunden, also nicht alle, aber viele Kunden tragen an einem Handgelenk so moderne Uhr, weil sie den Pulsschlag oder den Blutdruck oder was weiß ich was messen wollen. Aber auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite, wo man eigentlich keine Uhr trägt, da ist dieses Messgerät oder medizinische Uhr. Und auf der linken Seite tragt er dann eine Uhr von uns. Und warum nicht? Das ist doch durchaus machbar. Und ich gebe Ihnen recht, die Uhr ist heute auch ein gern getragenes Schmuckstück. Aber trotzdem hat alles als erste Priorität die gute Ablesbarkeit einer Uhr. untergeordnet zu werden. Das heißt, wir würden nie eine Uhr bauen, die nur Schmuckstück ist und man kann die Zeit nicht mehr richtig lesen. Es gibt ja viele Uhrenhersteller, die bauen wunderbare Uhren, aber das sind Uhren, wo man die Zeit nicht ablesen kann, weil anthrazitfarbene Zeiger auf dem schwarzen Zifferblatt sind und so weiter. Also Schmuckstück ja, aber wir ordnen jetzt das Design nicht der guten Ablesbarkeit unter, sondern umgekehrt. Wir machen eine ablesbare Uhr und versuchen die möglichst schön zu gestalten.
Sie kann darüber hinaus, wenn sie dann schön ist, tatsächlich natürlich auch immer noch die Zeit anzeigen und sie kann auch helfen in so Phasen, die ich auch manchmal habe, wo man das Handy oder das Mobile, wie Sie sagen, einfach auch mal weglegen möchte. Ja, man gibt ja auch so, das sind ja auch kostbare Zeiten, wo man einfach mal das Ding da nicht immer bei sich hat, sondern einfach mal ohne ist. Und dann ist doch wirklich gut, man hat eine Uhr.
Genau aus dem Grund habe ich ja jetzt mein Mobile ausgeschaltet, weil ich weiß, wenn man im Fernsehen oder im Radio auftritt und es klingelt das Mobile, dann kostet das Geld.
Stimmt. Wenn Sie sagen, Sie vergleichen immer mal die Atomuhr und Ihre Uhr, wie viel Gangungenauigkeit erlaubt man sich denn so als Uhrenproduzent? Also darf da irgendwas mal ein bisschen nach oder vorgehen? Ist das noch im Toleranzbereich oder sagt man da, nee, auf keinen Fall?
Also was ich toleriere, wenn die Uhr 1-2 Minuten vorgeht. Nachgehen darf sie nicht, weil dann denkst du, du hast noch Zeit und verpasst dein Flugzeug. Also ich würde mal sagen, so 2-3 Minuten kann man tolerieren und wenn sie mal eine Minute nachgeht, von mir aus auch. Aber das ist das Höchste der Gefühle, dass man in diesem Bereich toleriert.
Und es könnte ja dann Glücksgefühle auslösen, wenn man weiß, ach, ich habe ja noch 3 Minuten. Die sind ja dann plötzlich geschenkt. Das ist ja eigentlich auch ganz schön.
Also ganz gefährlich ist natürlich eine Handaufzugsuhr. Also ich trage eine Handaufzugsuhr. Und die Handaufzugsuhr, die verlangt natürlich, dass sie ständig aufgezogen wird. Und wenn man das dann mal vergisst und legt die Uhr auf den Nachttisch, dann kann sein, ich wache morgens um 7 auf und es ist erst 4 Uhr. Und dann denke ich, Mensch, das ist ja geil, ich kann noch 3 Stunden schlafen. Und das passiert natürlich bei einer Automatikuhr nicht, weil die hat ja ein Rotor und zieht sich durch die Handbewegung auf und bei einer Quarzuhr ohnehin nicht.
Ist eine Uhr eigentlich Luxus?
Unsere Uhren sind Luxus. Aber Luxus, weil wir uns sehr viel Mühe geben mit mechanischen Werken. Wir veredeln die Werke. Also es wird sehr viel an der Uhr gemacht, was nicht notwendig ist, um die Zeit abzulesen, aber was einfach die Uhr kostbarer macht. Deshalb sind unsere Uhren doch ein gewisser Luxus. Aber wir haben auch Preislagen, wo man sagen kann, die sind noch leistbar.
Zum Beispiel,
Sie wollen jetzt wissen, ab welchem Preis ich das. Also ich würde sagen, Uhren zwischen 800 und 1200 Euro, die kann man sich noch leisten. Und die Preislage, also die teuerste Uhr, die wir dieses Jahr jetzt im Programm haben, und die auch am Tag unseres Jubiläums das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die sind aus 18-karätigem Gold, haben ein ganz seltenes Werk. Da kostet die kleine Größe 9.000 und die größere Ausführung 11.000 Euro. Aber der Kern der Kollektion bewegt sich zwischen 1.000 und 3.000 Euro.
Das passt ganz gut zu dem Erlebnis, was ich mit einem Freund auf dem Flughafen hatte. Der hatte sich nämlich da einen Uhrenkatalog gekauft. Der ist auch ein leidenschaftlicher Uhrensammler. Und da habe ich mal so ein bisschen durchgeblättert. Und da kosten Uhren ja 17, 20, 30, 40.000 Euro. Was würden Sie persönlich für eine Uhr ausgeben?
Also ich habe nur ganz kurze Zeit Uhren gekauft. Und ich würde sagen, meine Schmerzgrenze, damals sah ich natürlich auch noch in einer anderen Gehaltsklasse, die lag so bei 3.500 Euro.
Das ist auch gut, glaube ich.
Aber ne? Das muss dann natürlich was Besonderes sein.
Ja, klar. Können Sie sich an Ihre allererste Uhr erinnern? Also die Sie privat hatten?
Ich habe als erste Uhr eine Pforzheimer Uhr gehabt. Und diese Firma, die hieß Para. Und wie das so üblich war in der Zeit, der Firmeninhaber, der hieß Paul Raff. Mhm. Und dann hat man die Abkürzung genommen, Para. Mhm. Und das kann man ja auch in anderen Branchen verfolgen, dass oft Vor- und Zunahme abgekürzt wurden. Das war meine erste Uhr. Und das lag natürlich, das war Automatikuhr, das lag natürlich daran, dass ich als Pforzheimer Zugang hatte zu Mitarbeitern von diesen Firmen. Und dann hat man auch einen gewissen Preisvorteil genossen, weil der als Betriebsangehöriger halt ein bisschen einen günstigeren Preis kriegt. Das war meine erste Uhr.
Wie sah die aus? Wissen Sie das noch? Schlicht wahrscheinlich, oder?
Die war schlicht. Sie hat Keile gehabt als Indexe. Man kann das vielleicht mit unserem heutigen Modell Tempelhof vergleichen und war gut ablesbar.
Das ist ja auch die Hauptsache, haben Sie auch gerade schon ausgeführt, finde ich auch. Also, dass Sie genug Uhren haben, da würde ich mal sagen, ja, aber haben Sie eigentlich auch genug Zeit?
Ja, das ist jetzt, wenn ich mir überlege, welchen Blödsinn ich manchmal ansehe im Fernsehen, scheine ich doch mehr Zeit zu haben, als man vermutet.
Was ist Zeit eigentlich für Sie? Jetzt ist ja ein bisschen philosophisch, aber ich dachte mit einem Uhrenmacher.
Die Zeit ist für mich so wie so eine Messlatte. Ja, du hast einen Maßstab, der geht bis 3 Meter und du hast vielleicht eine Lebenserwartung von, sage ich jetzt mal, 90 Jahren oder eine Lebenserwartungshoffnung. Und insofern ist dann die Zeit der Maßstab.
Daran kann man irgendwie dann doch alles ablesen. Das ist unser Messer. Wann möchten Sie gern besonders mehr Zeit haben? In welchen Situationen?
Ich sage immer, es gibt Momente im Leben, da würde man gern die Zeit stehen lassen, weil es so schön ist.
Welche sind das bei Ihnen?
Das kann zum Beispiel sein, wenn ich in Südfrankreich bin und mit Blick auf das Wasser und ich esse da einen schönen Fisch und ein Glas Côte de Provence, dann denkt man, Mensch, der Abend, der könnte noch 2-3 Stunden dauern, aber dann geht es ja schon wieder los, dann wird es dunkel und dann geht man wieder.
Ja, das ist Lauf der Dinge. Und mal die ganz große Frage noch zur Zeit, umso älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Empfinden Sie das auch so?
Also ich habe eigentlich immer empfunden, dass die Zeit schnell vergeht. Also ich würde jetzt nicht sagen, wie manche Ältere, die sagen, seit ich älter werde, vergeht die Zeit viel schneller. Das stimmt nicht. Die Zeit läuft immer gleich. Das beweise ich mit meinen Uhren. Aber es ist vielleicht so gemeint von manchen, die drücken sich halt meiner Ansicht nach nicht richtig aus. Dir bleibt weniger Zeit. Und deshalb denkst du, die Zeit vergeht schnell. Also wenn du Nachbarkinder siehst, die im Kinderwagen rumgeschoben werden und dann plötzlich stehen die in der Zeitung und haben ihr Abitur gemacht, ja, dann denkt man, Menschenskind, der ist jetzt schon 18 oder 19. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass früher die Woche 10 Tage gehabt hat und jetzt hat sie nur noch 3. Also da finde ich, das ist genau gleich.
Ja, es gibt so eine These, das habe ich mal gehört, dass man nicht mehr so viel Neues erlebt, also routinierter ist und deshalb die Zeit so dahin fließt. Könnte ja auch dafür sprechen, dass Sie immer wieder neue Dinge und aufregende Sachen erleben oder auch vielleicht mal andere Geschichten, keine Ahnung. Das ist so eine Bewertung, wie man denken könnte.
Aber das, was Sie jetzt sagen, das finde ich ganz interessant. Ich finde zum Beispiel, wenn man ein routinierter Autofahrer ist, da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Zeit unheimlich schnell geht. Also da denke ich, Mensch, ich fahre jetzt zum Beispiel über Weihnachten wieder nach Salzburg und da fahrst du etwa 7 Stunden. Und wie schnell die 7 Stunden dann rumgehen. Weil wenn ich am Steuer sitze, ich bin sehr aufmerksam, aber durch die moderne Technik, mein Auto bremst ab, wenn ich zu dicht auffahre. Du kannst dein Tempomat einschalten, also dann fahrst du nie zu schnell. Du sitzt ein wie auf dem Sofa und guckst den ganzen Tag durch die Windschutzscheibe Fernsehen. Und da, finde ich, vergeht die Zeit unglaublich schnell.
Sie sollten vielleicht auch noch in der Vermarktung von Automobilen anfangen. Ist gar nicht schlecht, dieses Bild. Ja? Sofa und Windschutzscheibe und Fernsehen. Manfred Krug kommt jetzt in unsere Sendung. Der wird jetzt singen. Da haben Sie auch ein bisschen eine Beziehung. Sie mögen das, ne?
Ich mag den Manfred Krug sehr. Ich mag seine rauchige Bluesstimme sehr. Und da ich auch ein Fan bin von Frank Sinatra, also nicht von seinem Lebensstil, sondern von seiner Musik, die er gemacht hat. Also Frank Sinatra, dann Sammy Davis Jr., das waren ja zwei, die immer aufgetreten sind. Und genau diese Musik, ich finde sogar angenehmer. Also der Krug hat so Musik, da stelle ich mir vor, ich sitze am offenen Kamin, trinke ein Glas Rotwein mit der rechten Hand, in der linken eine Zigarre und dann der Manfred Krug.
Das stellen wir uns doch jetzt mal vor.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Hier ist Radio Potsdam, hier ist Smürek trifft. Bei mir der Vorstandsvorsitzende der Berliner Askania Uhren und er ist Wahl-Potsdamer, deswegen darf er auch in meiner Sendung, Leonhard Müller, hallo, zurück. Wenn wir mal auf die Uhr gucken und dort 2x45 Minuten messen, dann geht es oder könnte es um den berühmten Fußball gehen. Sie haben als Kind leidenschaftlich Fußball gespielt. In welchem Verein?
Ich habe beim 1. FC Pforzheim gespielt. Der 1. FC Pforzheim hat sogar Anfang des letzten Jahrhunderts gegen Leipzig das Endspiel gemacht um die deutsche Meisterschaft. Und ich habe DFB-Lizenz. Ich war auch lange Jahre Trainer. Aber nicht hauptberuflich, sondern nebenberuflich. Also ich habe höhere Amateurklasse trainiert und habe als Kind natürlich mit dem Tennisball auf der Straße Fußball gespielt. Da war das ja noch möglich. Ja. Bei uns gab es ja so immer so einen Straßengraben und da war von Zeit zu Zeit ein Dohl.
Und ein Dohl?
Ein Dohl, das ist praktisch ein Abfluss. So ein Gitter mit 4, 5 Streben und da läuft das Regenwasser rein. Und dieses Dohl war praktisch das Tor. Und wir haben dann als Kinder quer über die Straße gespielt und vorne an der nächsten Seitenstraße, da stand einer Schmiere, ob ein Auto kommt. Ja, also heute undenkbar.
Schöne Geschichte. Warum sind Sie eigentlich nicht in dem Profifußball? Sie hätten den Verein ja auch wechseln können.
Das ist etwas, was meine Frau heute immer wieder zu mir sagt. Sie sagt, deine große Leidenschaft ist doch eigentlich Fußball. Aber ich bin da ganz, ganz offen. Ich war ein Kämpfer, ich habe eine gute Kondition gehabt, ich habe einen Torriecher gehabt, ich habe Mittelstürmer gespielt. Aber meine technischen Qualitäten, da muss man selbstkritisch sein, die reiche Ewer einfach nicht aus. Und ich wollte nicht Manndecker spielen, wo es völlig egal ist, ob einer Fußball spielen kann oder nicht, sondern ich wollte ein Spiel entscheiden. Und wenn ich heute einen Lewandowski sehe, der gestern gegen Kiew mit einem Fallrückzieher ein Tor gemacht hat, das letzte Mal übrigens genauso spektakulär, der Klaus Fischer im Neckarstadion in Stuttgart, Flanke Libuda, Fallrückzieher Klaus Fischer gegen die Schweiz, dann muss ich sagen, das ist ein Fußballer, der kann das einfach. Das kann der Haaland von Dortmund zum Beispiel nicht. Der lebt nur von seiner Kraft, von seiner Energie, von seiner Schnelligkeit.
Aber auch schon mal was.
Ja, aber dann so einer, der sollte vielleicht in der Leichtathletik 200 Meter laufen oder 400 Meter. Und der Bonhof war so einer, der Rainer Bonhof, Der hat auch aufgrund seiner Energie, seiner Lauffreudigkeit, hat er in der Profi-Welt sich behaupten können. Aber genial war natürlich ein Netzer, ein Beckenbauer, so wie heute Lewandowski.
Ich merke schon, jetzt habe ich Ihnen ein wirkliches Leidenschaftsnest gestochen. Das finde ich auch wirklich ganz, ganz schön. Wir müssen noch kurz aufklären, und Sie werden schon gemerkt haben, die Sendung ist eine Aufzeichnung. Sie haben gesagt, gestern ist das Tor geschossen worden. Wir senden ja erst am Sonntag. Also nicht, dass ich wundern, das Spiel war gestern und gestern war der Montag. Nee, Dienstag. Heute ist ja Mittwoch, ne? Genau.
Ja.
Momentan redet man ja kaum über Fußball als solches, sondern mehr darüber, ob die Spieler geimpft sind. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das verfolgen?
Also ich bin der Meinung, es ist angesichts der Situation, wie wir sie jetzt haben, das ist ja einmalig, ist es fahrlässig, sich nicht impfen zu lassen. Ich habe in den vergangenen Jahren zum Beispiel nie in der Zeitung oder im Radio gelesen oder gehört, wie viele Grippekranke es gibt und wie viele Grippekranke gestorben sind. Und es wurde auch keiner aufgefordert, wenn er ins Kino geht oder ins Theater in der schlimmsten Grippezeit, dass er da mit einer Maske läuft. Ich finde, diese Corona-Pandemie sprengt alles, was wir bisher hatten. Und jetzt rumzudiskutieren, ist das wirklich so schlimm, soll ich oder soll ich nicht, das halte ich für falsch. Ich bin der Meinung, es sollte sich jeder impfen lassen. Ich bin auch geimpft, ich bin gestern geboostert worden. Und ich bin sogar so weit gegangen, ich werde jetzt mehrere Inserate schalten in der Zeitung, dass jeder, der zu uns ins Geschäft kommt und einen Impfausweis vorlegt, 500 Nachlass bekommt. Ich bin der Meinung, man muss alles tun, dass die Leute endlich zur Vernunft kommen. Und sollte sich dann rausstellen, wenn alle geimpft sind und alle geboostert sind, dass es trotzdem nicht großartig zurückgeht, dann muss man sagen, ja, liebe Ärzte, jetzt haben wir alles gemacht, was ihr uns empfohlen habt und was ist jetzt eigentlich los? Also ich glaube, richtig glücklich sind wir erst wieder dann, wenn irgendeiner ein Arzneimittel erfindet. Also ich nehme bei, wenn ich ab und zu mal eine Grippe hatte, also die habe ich Gott sei Dank selten, aber so alle 2-3 Jahre hat mich es auch mal erwischt, weil ich im Flugzeug saß und alles niest und rotzt. Und ich komme nach Hause, ich sage jetzt kein Arzneimittel, ich will ja nicht Werbung machen für irgendjemand, dann habe ich ein bestimmtes Arzneimittel parat und wenn ich das dann einnehme, das sind Tropfen, dann ist tatsächlich einen Tag später schon wesentlich besser und ich kann gut schlafen. Und sowas muss man auch finden, dass wenn einer Corona hat, weil ich glaube, das begleitet uns jetzt die nächsten Jahre, dann hat man nicht mehr die Angst und weiß genau, ich habe daheim meine Corona-Tropfen, wenn ich die nehme, ist in 2-3 Tagen wieder vorbei. Wir müssen damit leben und müssen jetzt einfach alles tun, damit es sich nicht weiter verbreitet.
Das ist zu wünschen, dass wir bald eine Medizin haben, ne, die man im Schrank hat und dann dagegen agieren kann und einfach wieder einen Alltag findet, der uns alle bekannt vorkommt, auch wenn er schon ein bisschen länger her ist. Ein bisschen Corona-konformer als Fußball ist ja die Sportart, der sie auch sehr anhänglich sind, Golf. Ne? Ich glaube, sie spielen ja auch ganz gern Golf. Da ist man ja in kleinen Gruppen oder ganz allein, frische Luft, viel Platz. Wissen was, ich spiele auch Golf, habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt, aber ich glaube, uns unterscheiden da Welten. Also Sie sind am einen Ende, ich glaube, Sie haben ein ganz gutes Handicap. Ich habe nur die Platzreife. Wo sind Sie?
Ich habe Handicap 21, aber beim Golfen ist es ähnlich wie früher, als ich Fußballer war. Ich bin ein Kämpfertyp, ich bin ganz gut auf dem Green, aber diese Annäherungsschläge, das ist das, was du eben nur verbessern kannst, wenn du viel Golf spielst. Und ich spiele selten Golf. Ich habe dieses Jahr ein einziges Turnier gespielt und habe außer dem Turnier ein einziges Mal in Vöben trainiert. Und das ist einfach zu wenig. Als Golfer musst du ähnlich wie als Fußballer, habe ich jede Woche dreimal trainiert und dann noch gespielt, du musst ständig den Schläger in der Hand haben, um dich technisch zu verbessern.
Ich finde es auch grundsätzlich irgendwie schwer, konstant gut zu spielen. Man spielt ja irgendwie so unglaublich gegen sich selbst. Ja? Irgendwie ein falscher Gedanke und der Ball fliegt ja irgendwie ins Nirvana.
Also ich habe sogar mal Nieres Tusepin gewonnen. Wenn jetzt einer gesagt hätte, mach den Schlag bitte nochmal, ich will den jetzt gerne in der Kamera festhalten, dann wäre der Ball weiß Gott wohin geflogen. Also die ganz tollen Schläge. Ich habe mal in Bad Saro bei Regen aus einem Bunker, wo eine Pfütze drin war, den Ball direkt eingelocht. Ich bin heute froh, wenn ich ihn überhaupt aus dem Bunker rauskriege. Ja, aber solche Glücksmomente hat man beim Golf.
Haben Sie Preise gewonnen? Bestimmt, ne?
Ja.
Sie haben ja auch, das ist eine gute Brücke, finde ich, denn Sie vergeben ja auch selbst einen Preis, den Ascania Award. Der ist jetzt nicht fürs Golfspielen, sondern?
Der Ascania Award wird in Erinnerung an die alte Ascania vergeben, weil ich Schauspieler und Regisseure kennengelernt habe, die vor der Ascania-Kamera noch standen, also Walter Giller, Nadja Tiller zum Beispiel. Und ich habe berühmte Regisseure kennengelernt, wie den Volker Schlöndorff, der über Berlin das...
Wim Wenders?
Wim Wenders, genau. Die haben noch mit Ascania-Kameras gearbeitet in neuerer Zeit und haben beide behauptet, insbesondere der Volker Schlöndorff, der hat sich ja mit Kameras von uns ein paar Mal abbilden lassen, dass die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Ascania einmalig sind. Die Qualität, die wäre nie mehr so erreicht worden. Und Ascania hat die erste Schulterkamera hergestellt und dann habe ich irgendwann mal gedacht, Mensch, das weiß ja kein Mensch, wir bauen heute zwar Uhren, aber dieses Thema, weil es ja ganz wichtig ist, ist in Vergessenheit geraten. Also der blaue Engel wurde mit Ascania-Kameras gedreht, Quacks der Bruch.
Marlene Dietrich, ne?
Ja, mit Heinz Rühmann. Und dann habe ich damals, weil der Dieter Koslig auch aus Pforzheim stammt, den Dieter Koslig gefragt, na, ich sage, Mensch, Dieter, was hältst du davon, wenn wir eine Berlinale-Uhr machen? Und der Preisträger von der Berlinale bekommt zusätzlich noch eine Berlinale-Uhr. Dann hat er gesagt, ja, das können wir machen. Und dann habe ich dem Atze Brauner,
dem Produzent, genau,
ja, eine Berlinale-Uhr überreicht. Was war das Erste, was er mich gefragt hat? Was ist die Uhr wert, wenn ich die verkaufe? Und am nächsten Morgen stand im Tagesspiegel, gestern Abend wurde anlässlich der Berlinale zum ersten Mal der Ascania Award verliehen. Dann habe ich zum Dieter Gosli gesagt, du, ich brauche jetzt keine Lizenz mehr bezahlen, dass ich meine Uhr Berlinale Uhr nennen darf. Ich verwende in Zukunft den Begriff Ascania Award. Und jetzt gibt es seit 2008 den Ascania Award.
Und der Koslik hat ihn auch selber schon bekommen, ne?
Ja, das war der letzte Preisträger. Und für das Jahr, für dieses Jahr war eigentlich Jan-Josef Liefers vorgesehen und die Susanne Borschotti. Und ich habe dann wegen der Corona-Pandemie aus Vernunftsgründen abgesagt, weil das einfach nicht passend gewesen wäre im Februar diesen Jahres. Und jetzt sind wir natürlich am Zweifel, wird es nächstes Jahr dann wenigstens stattfinden. Aber da muss man einfach mal jetzt die nächsten Wochen abwarten.
Ne? Ja, wie so viele Menschen, ne? Abwarten, gucken, was wird heute entschieden, was wird nächste Woche entschieden, was kann man machen, was nicht. Also insgesamt ein schöner Preis, der dann im Rahmen der Berlinale verliehen wird. Sind Sie Cineasten? Mögen Sie Kino selber?
Ja, ich war als junger Mann mal Präsident vom Jugendfilmring, das war ein Verein, der für Studenten und Schüler Filme präsentiert hat mit einem entsprechenden Nachlass, sodass ihn sich jeder leisten konnte. Und der Dieter Kuslik war damals mein Gast immer, weil wir befreundet waren. Wir haben zusammen Jazzmusik gemacht. Und vor vielleicht 3-4 Monaten wurde der Kuslik mal interviewt und dann hat ihn einer gefragt, ob er auf die Idee kam, durch diesen Jugendfilmring später selber im Film was zu machen. Dann, was sagt er? Ich war im Jugendfilmring immer nur zum Nutschen mit meiner Freundin.
Ja, auch schön. Aber das kann auch ein Treiber sein. Ne?
Ja. Was war der letzte Film, den Sie im Kino gesehen haben? Können Sie sich erinnern?
Ja. Der letzte Film war mit Tom Hanks. Der Agentenfilm,
The Bridge of Spies,
wo er an der Kliniker Brücke getauscht wurde, den fand ich großartig, weil ich auch die Wiedervereinigung großartig fand. Also mir sind damals die Tränen gekommen, wo ich gesehen habe, wie die Bürger aus dem anderen Teil endlich sich bei uns bewegen konnten. Und es war so toll. Und der Film hat eigentlich diese Zeit ganz gut wiedergespiegelt.
Nehmen wir mal an, bevor die nächste Musik kommt, wir beide sitzen jetzt in Los Angeles. Wir haben mal im Restaurant Spago. Da ist ein Branchentreff Hollywoods. Nehmen wir weiter an, ich wäre ein Filmproduzent und ich würde Ihnen jetzt anbieten, wir drehen einen Film über Sie. Und Sie dürften sich jetzt aussuchen, wer Sie verkörpert. Also wer, welcher Schauspieler, wen würden Sie nehmen?
Das ist jetzt kein Witz. Ich wurde schon auf der Straße in Luxemburg gefragt, ob ich ihnen ein Autogramm gebe. Und ich bin wieder gefragt worden auf einer Fahrt in einem Intercity-Zug nach Köln. Und was sagten die? Das glaubt uns kein Mensch, dass ich sie getroffen habe. Und die haben mich mit Jean Reno verglichen. Der Profi. Also damit ist das schon alles gesagt.
Wunderbar. Wir hören jetzt wieder Musik, die Sie ausgesucht haben. Und da können wir noch ein bisschen an Jean Reno nachdenken. Jetzt muss ich sagen, das stimmt. Ja. Also da kann ich durchaus Ähnlichkeiten nachvollziehen. Und wenn Sie, liebe Hörer, das auch mal sehen wollen, wir haben ja auch ein Bild dann auf unserer Webseite. Wir werden die Sendung ja auch noch mal zum Nachhören auf unserer Webseite haben. Und da ist ein Bild dabei. Wir hören jetzt Ted Herold.
Ja. Moonlight.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Hier ist Radio Potsdam. Wir sind heute bei Smürek trifft auf sogenannter Auslandstour. Und zwar genau an der Moorlage. Nicht in Potsdam, sondern in Berlin-Wannsee. Aber es liegt daran, weil mein Gast gerne hier ist. Und er lebt auch in Potsdam, in Babelsberg genauer. Ich bin im Gespräch mit Leonard Müller, Chef von Ascania Uhren. Herzlich willkommen zurück. Warum sind wir heute in der Moorlage eigentlich?
Die Moorlage war für mich die einzige Oase in West-Berlin, in der ich mich wohlgefühlt habe. Wenn ich das noch so in Erinnerung habe, da habe ich immer gedacht, Mensch, meine Großmutter, meine Mutter, die stammen aus Berchtesgaden in den Alpen. Und wenn du in der Moorlage bist, da hast du das Gefühl, du bist irgendwo im Salzkammergut. Und da war ich so begeistert, weil ich habe eigentlich von Berlin nicht viel gehalten, weil eben das Grünfeld und das Wasser und eben einfach, mir war Berlin zu städtisch und ich habe mich dann immer in die Moorlage geflüchtet und dadurch, dass ich jetzt Potsdamer bin und in Babelsberg wohne, weiß ich, durch die Wiedervereinigung ist, also wenn man jetzt sagen würde, in Prozente ausgedrückt, Berlin hat eine Attraktivität im Vergleich zu anderen Städten von 30%, dann haben die jetzt 100% durch die Wiedervereinigung, weil plötzlich diese wunderbare Landschaft und Kultur dazugekommen ist.
Ein absoluter Zugewinn, ja. Wenn Sie hier sind, also Sie haben es gesagt, es ist so ein bisschen wie im Salzkammergut, also sehr gemütlich. Haben Sie auch eine Leibspeise, wo Sie sagen, das esse ich hier immer?
Meine Leibspeise hier ist ein Kinderschnitzel mit Pommes frites.
Ein Kinderschnitzel? Weil Sie dann immer mit nicht so viel Hunger herkommen, oder?
Ja, also ich muss ja immer ein bisschen auf meine Figur achten, weil ich doch sehr viel sitze. Und deshalb esse ich jetzt nicht einen Riesenschnitzel. Also bei uns sagt man, es gibt Schnitzel, die sind so groß wie ein Aberdeckel. Und manche meinen ja, je größer das Schnitzel, umso beliebter ist das dann. Und ich finde, Kinderschnitzel hat genau die richtige Größe.
Gehen wir mal über die Grenzen aus Berlin raus. Kommen Sie mit der Brandenburger Küche ganz gut zurecht?
Also ich bin jetzt ganz ehrlich, was ist Brandenburger Küche? Also ich bin eigentlich in jedem Lokal zufrieden. Es gibt ein Lokal, aber ich weiß nicht, wie der Name heißt. Wenn man also durch Potsdam von der Nudetal kommend Richtung Spandau fährt, dann verengt sich mal die Straße und da ist auf der rechten Seite ein Lokal. Da habe ich schon gegessen und das ist Brandenburger Küche, es war okay.
Liebe Hörerinnen und Hörer, fahren Sie einfach genauso, wie jetzt er gesagt hat, dann finden Sie es auch. wenn ich Sie so reden höre, könnte ich schlussfolgern, dass Sie so ein Mensch sind, der ganz gern genießt. Was gehört zu gutem Genuss dazu?
Also auch einer, der eine Uhr von uns kauft, ist ein Genießer. Der genießt es, wenn er die Zeit abliest. Und wenn er im Mobile die Zeit abliest, ist das kein Genuss. Aber wenn er dann das schöne Zifferblatt sieht und die Uhr umdreht und man hat einen Gehäuseboden und sieht dann das schöne, veredelte Werk, das ist ein Genuss.
Was Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade nicht sehen können, er hat es mir jetzt gerade gezeigt. Aber Sie haben ja auch ein Museum, da kann man hingehen, kann sich auch mal was angucken.
Ne? Ja, selbstverständlich.
Ja. Wann haben Sie denn den Sinn fürs Genießen entwickelt oder haben Sie das in Ihrem Elternhaus bereits kennengelernt?
Also jetzt habe ich Sie einen wunden Punkt von mir erwähnt. Pforzheim ist 25 Kilometer von Frankreich entfernt. Also der Rhein trennt ja Baden und Frankreich. Und das nahegelegenste Departement ist das Elsass. Und ich war mindestens zweimal im Monat im Elsass, weil dort habe ich, das mache ich heute nicht mehr, aber da habe ich früher Froschenkel gegessen, Schnecken und einfach Gerichte, die es bei uns nicht, und das war Genuss. Und dazu ein schöner Edelzwicker und das fand ich ganz toll. Mhm. Und da habe ich das Genießen entdeckt und das erste Mal war ich im Elsass als Pfadfinder. Da bin ich mit unserem Stamm durch die Vogesen gewandert. Da sind wir noch beschimpft worden von irgendwelchen alten Kriegsveteranen, dass Deutsche da jetzt wieder rumlaufen. Aber ich habe damals das allererste Mal ein Weinfest erlebt in Colmar. Und seitdem liebe ich das Elsass. Und das Elsass ist etwas, wo ich hier vermisse. Mhm. Also so richtig gute französische Küche findet man ganz wenig. Du findest Inder, du findest türkische Lokale,
Italiener
und so weiter. Aber französische Küche findest du eigentlich nicht. Also es gab mal einen neben dem Landgericht in Potsdam, der hat so ein bisschen französische Küche gehabt. Gibt es denn noch?
Das ist Speckers Landhaus?
Ja.
Nee, gibt es nicht mehr. Ist jetzt lange umgebaut worden, wird jetzt wieder eröffnet von einem asiatischen Betreiber. Heißt immer noch Landhaus, aber es ist nicht mehr Specker und Französisch schon gar nicht. Ich habe kurz gerade Ihre Eltern angerissen. Eine Frage dazu noch. Haben Ihre Eltern eigentlich noch erleben dürfen, was Sie hier in Berlin auf die Beine gestellt haben?
Nein, das habe sie nicht. Aber sie haben natürlich meine Trainertätigkeit verfolgt. Sie haben verfolgt, dass ich in der Schweiz gearbeitet habe und dass ich in der Uhrenindustrie tätig war. Aber das habe ich nicht erlebt. Und es ist insofern schade, weil ich mir ganz sicher bin, dass mein Vater Ascania gut gekannt hätte. Und insofern hätte der mir vielleicht einiges aus seiner Sicht erzählen können.
Wäre der stolz heute, wenn er das wüsste?
Ich hoffe doch.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie manchmal so eine Feedback-Frage oder so eine Prüffrage sich stellen, ne? Was Ihr Vater denken würde oder Ihre Mutter.
Ja, also es gibt ja manchmal Handlungen, die notwendig sind, wo man sich selber fragt, hast du das jetzt richtig gemacht oder warst du da vielleicht zu aggressiv oder nicht höflich genug? Und da denke ich halt, wenn jetzt mein Vater sehen würde, was ich da für eine Mail gerade verfasst habe, was würde er wohl sagen? Und er würde dann sagen, du, speicher die ab, schlaf drüber, und wenn du morgen früh immer noch der Meinung bist, dass die Mail so weggeschickt werden kann, schick sie weg. Und wenn nicht, dann ändere sie ab.
Das ist übrigens eine sehr interessante Verfahrensweise, die hilft wirklich. Ja? Man kann so ein bisschen entemotionalisieren und am nächsten Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ne?
Genau so ist es.
Was konnten Sie grundsätzlich von Ihrem Vater lernen?
Also mein Vater war unheimlich gebildet und für damalige Zeiten war mutig. Er hat freiwillig in Barcelona einige Jahre gelebt und hat von dort aus ein spanisches Unternehmen in Deutschland vertreten, damals auch noch Königsberg, Danzig und so weiter. Und er konnte sehr viel aus der Zeit erzählen. Und das ist etwas, also ich habe von ihm Höflichkeit, Pünktlichkeit und was habe ich noch in die Wiege gelegt bekommen? Sparsamkeit.
Ja gut, Sie kommen ja aus einer Ecke, wo man sagt, dass die Menschen...
Aber es gibt ja sparsame Menschen, es gibt geizige Menschen. Ich bin großzügig, ich bin nicht geizig, aber ich bin sparsam. Mhm. Deshalb habe ich zum Beispiel auch nie verstanden, dass eine Lufthansa, die hat ja jetzt zwischenzeitlich anscheinend das Geld zurückbezahlt, dass eine Lufthansa andere Fluglinien kauft und dann jammert, dass sie so viel Personal habe und so viel Unkosten, man muss ihnen helfen. Da finde ich, muss ein Unternehmer sich eine gewisse Liquidität schaffen und Rücklagen bilden. Und wenn er dann noch Geld übrig hat, dann kann er auch eine andere Firma kaufen. Aber ich kann doch nicht in einer Situation, wo ich keine Rücklagen habe, dann noch eine andere Uhrenfabrik kaufen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das kann ich vielleicht machen, wenn ich nicht mehr weiß, was ich mit dem Geld machen soll. Und das ist nicht der Fall. Ist aber auch gar nicht schlimm.
Ihre Kinder arbeiten ja auch mit bei Ihnen im Umfeld oder direkt auch im Unternehmen. Wie haben Sie die dafür begeistert?
Das war eigentlich nicht schwer. Ich kann mich noch erinnern, als mein jüngster Sohn noch Kind war und ich habe neue Visitenkarten bekommen, dann hat er immer gesagt, Papa, kannst du mir eine alte Visitenkarte geben? Ich will mal das Gleiche machen wie du. Und dann hat er praktisch alles gelassen, was draufsteht, nur anstatt Leonhard hat er Andreas hingeschrieben. Also der hat schon immer offensichtlich das gut gefunden, was ich mache. Und mein anderer Sohn, der arbeitet in einer Fabrik, die hochwertige Uhrarmbänder herstellt und Gehäuse. In dem neuen James-Bond-Film wird übrigens von dem James Bond eine Uhr getragen, wo mein Sohn das Gehäuse und die Bänder hergestellt hat. Ja, er ist Produktionsleiter in dieser Firma.
Nicht schlecht, Respekt. Wir könnten noch stundenlang, es macht außerordentlich Spaß, aber wir haben die Zeit, ja, die Sie ja auch messen mit Ihren Uhren, ist endlich und auch in dieser Sendung ist es wieder so. Vielleicht eine Sache noch, Scania sind ja ursprünglich auch Fliegeruhren. Wenn Sie aus dem Gespräch jetzt hier direkt irgendwo hinfliegen könnten, wohin würden Sie fliegen?
Es gibt zwei Länder, die ich toll fand, und zwar einmal Südafrika, weil dort die gleiche Uhrzeit ist wie bei uns.
Muss man nicht stellen, ne?
Die Uhren stellen. Dann gibt es in der Nähe von Kapstadt den Ort Paarl. Dort gibt es Weinberge, da hast du das Gefühl, du bist in Südbaden in der Nähe von Freiburg. Und das zweite Land ist Zypern. Ich war in Zypern und ich habe dann allen Leuten erzählt, für mich ist Zypern eine griechische Schweiz. Da ist alles sauber aufgeräumt. Also da findest du nicht irgendwelche Hinterhöfe, wo der Schrott auf dem Weg liegt. Also das sind zwei Ziele, die ich ganz toll finde.
Da ich annehme, Sie bleiben heute doch in Potsdam, machen wir das doch in Gedanken. Zur nächsten Musik, Fliegen von nach Zypern. Die Sendung ist jetzt am Ende. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei mir zu Gast waren und wir beide hier so schön in der Moorlage sitzen konnten. Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich einen schönen Sonntag. und eine wunderbare nächste Woche, trotz 2G, 2G plus, 3G Abständen, Ungewissheiten. Nehmen Sie doch schon mal meinen kleinen Schlussvers in die Vorfreude mit auf Weihnachten. Und der lautet so: Die wichtigsten Geschenke zu Weihnachten liegen nicht unter dem Weihnachtsbaum, sondern sitzen am Tisch. Und ich wünsche Ihnen, dass das auch in diesem Jahr zu machen ist. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich. Bis bald bei Smurek trifft. Und wenn Sie es nicht ganz gehört haben, die ganze Sendung finden Sie auf radiopotsdam.de oder eine Auswahl aller Folgen auch auf Spotify. Danke, Herr Müller, und bis bald.
Dankeschön. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich habe vorhin versehentlich gesagt, das Spiel war gestern. Ich war da nicht richtig mit den Gedanken bei der Sache. Das Spiel war natürlich vergangenen Dienstagabend.
Das haben wir noch richtig gestellt. Ihnen einen schönen Sonntag und herzlichen Dank.